Und dann sagte der, ich sollte doch mal zu den Charismatikern gehen, da gäbe es das noch am ehesten. Ich, zu was? Zu wem? Schon nie gehört, ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er auch in Sprachen betet, und aber nicht in der Gemeinde, das würde für so zu viel Aufsehens erregen, das wäre nicht gut. Ja. Das fand ich ja interessant. Also war ich dann das erste Mal in meinem Leben auf dem Kirchentag, in München war das, glaube ich, damals. Und da bin ich da tatsächlich auf so ein paar Charismatiker gestoßen. Ja, ich habe mich da so durchgefragt und tatsächlich habe ich sie ausfindig gemacht und habe mich da mit einer Gruppe junger Leute schnell angefreundet und bin dann mit denen U-Bahn gefahren. Und die haben also allen Ernstes beim U-Bahnfahren Lobpreis gemacht und Menschen von Jesus erzählt. Und für Leute wollten sie beten in der U-Bahn. Ich war sowas von beeindruckt, ja. Ich habe gedacht, ah, das sind Charismatiker. Nicht schlecht, ja. Weil sowas kannte ich aus meiner eher traditionellen Baptistengemeinde nicht. Genau. Aber die Ursprungsfrage war ja, dass ich das in der Bibel gelesen hatte. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, war der Baptistenpastor so offen, ja, dass er da ganz ehrlich drüber gesprochen hat und auch dahinter stand. Weil es gibt viele Gemeinden, die lesen die Apostelgeschichte nicht so wie wir. Ja? Und das muss man einfach wissen. Da sind wir dann schon bei einer hermeneutischen Frage. Wie liest man denn die Apostelgeschichte? Was von der Apostelgeschichte ist denn eigentlich für uns relevant und vielleicht vorbildlich, dass wir sagen, das wollen wir auch? Und welche Geschichten sind es nicht? Sind vielleicht doch nur einmalig gewesen. Und das ist eine spannende Frage, wo es eben darum geht, wie gehe ich jetzt konkret mit diesen Texten um? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Okay, erstmal ein paar allgemeine Fakten zur Apostelgeschichte. Sie ist im Wesentlichen ein neutestamentlicher Erzähltext, das heißt, es gibt viele Stories, Geschichten und gehört zum sogenannten lukanischen Doppelwerk. Habt ihr mal was Theologisches gehört? Das ist Lukas und Apostelgeschichte. Das sind ja beide von Lukas geschrieben worden. Hermeneutisch gesehen gelten für die Apostelgeschichte die gleichen Regeln wie für neutestamentliche Erzähltexte allgemein. Also wir haben ja auch zum Beispiel Erzählungen in den Evangelien, aber ansonsten eben nur in der Apostelgeschichte. Der Rest sind ja Briefe und apokalyptische Literatur, die Offenbarung, ja, gehört. Ja, Apostelgeschichte ist ein antikes Geschichtswerk sozusagen. Wohlgemerkt ein antikes. Ist nicht so, wie man heute Geschichte schreiben würde. Wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen bei den Evangelien, dass die auch mehr so wie Drehbüchern von einem Film ähneln, als wie einem korrekten historischen Aufsatz, den man vielleicht heute an der Uni, wenn man Geschichte studiert, schreiben würde. Sondern es geht darum, Jesus darzustellen. Die Apostelgeschichte füllt die Lücke zwischen den Evangelien und den neutestamentlichen Briefen. Sie ist antike Geschichtsschreibung und so versteht es auch der Lukas, der Autor selber. Und wir wollen jetzt mal den Anfang vom Lukas-Evangelium und den Anfang von der Apostelgeschichte lesen, weil das viel darüber verrät, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist. Das wäre schön, wenn einer von euch mal laut vorliest, Lukas 1, 1 bis 4 und ein anderer Apostelgeschichte 1, 1 bis 3. Wer macht den Lukas? Freiwillige vor. Roland. Hast auch eine laute Stimme. Ihr könnt auch nach vorne kommen fürs Mikro, wenn ihr wollt. Wer noch? Das ist ein Workshop. Ja? Oder, ja. Ja, ja. So. Mira, wolltest du? Du standst schon halb. So, genau. Einfach spontan mitmachen. Passiert nichts. Außer, dass ihr Vorlesen übt. Okay, dann fangen wir mit dem Lukas an.
Schon viele haben es unternommen, Bericht zu geben über die Dinge, die sich unter uns erfüllt haben. Wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für richtig gehalten, nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochgeehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Lehren erkennst, in denen du unterwiesen wurdest.
Und jetzt Apostelgeschichte.
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich von all dem berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, von Anfang an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er erwählt hatte, Weisung gegeben hatte. Ihnen hat er sich nach seinem Leiden als der Lebendige dargestellt und ihnen durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch erschien er ihnen und sprach mit ihnen über das Reich Gottes.
Vielen Dank. Ist toll, wenn ihr mitlest, dann kann ich mal zwischendrin ein bisschen Luft holen. Also, wir sehen, dass derselbe Autor, und er hat so ein gewisses Bedürfnis, zu erklären, warum er das schreibt, was er schreibt und wie er es gemacht hat. In Vers 1 jeweils, das sehen wir, dass im Evangelium bezieht sich der Lukas auf viele vorherige Berichte, die über Jesus geschrieben worden sind, die er wohl dann zusammengetragen hat und bearbeitet hat. Und in der Apostelgeschichte verweist er quasi dann auf sein erstes Werk, auf das Lukas-Evangelium. Und der Fokus liegt im Evangelium sozusagen auf der Erfüllung. In Christus erfüllt sich ja ganz viel von den alttestamentlichen Verheißungen. Genau, und jetzt bezieht er sich in der Apostelgeschichte eben auf sein erstes Buch. Im zweiten Vers jeweils wird deutlich, dass er im Evangelium bezieht er sich auf die Augenzeugen und Diener des Wortes. Lukas selber war ja nicht einer von den 12 Jüngern, sondern war der Begleiter von Paulus. Und er hat wohl diese Augenzeugen interviewt. Genau. Und auch die Apostel, also die übrigen Jünger. Und in der Apostelgeschichte, da sagt er dann, nachdem er, also Jesus, durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er erwählt hatte, Weisungen gegeben hatte. Genau, also auch hier bezieht er sich wieder auf die Instruktion der Apostel durch den auferstandenen Jesus, der immer im Mittelpunkt steht. In Vers 3 betont Lukas seine Recherche, ja, nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin und es für dich, hochgeehrter Theophilus, der Reihe nach aufgeschrieben habe. Und in der Apostelgeschichte wird das 40-tägige Wirken des auferstandenen Jesus für die Apostel betont. Ihnen hat er sich nach seinem Leiden als der Lebendige dargestellt und ihnen durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Genau, der Fokus verschiebt sich von der Geschichte von Jesus jetzt hin zur Offenbarung in der Zeit nach der Auferstehung. Also wer ist Christus nach der Auferstehung? In Vers 4, den gibt es dann nur im Evangelium, damit du, das ist der Theophilus, die Gewissheit der Lehren erkennst, in denen du unterwiesen wurdest. Also dieser Theophilus war schon Christ und sollte jetzt so eine Art Glaubensbasis bekommen. Und es ist die Frage, ob es den Theophilus überhaupt gegeben hat, weil Theophilus heißt auch Theophilus, ne, der Gott liebt. Das könnte auch ein allgemeiner Name für jeden Christen sein. Nur so ein bisschen wie so ein Stilmittel, sehr geehrter Leser, so zum Beispiel. Ne? Sehr geehrter Theophilus. Könnte aber auch ein echter Mensch gewesen sein, für den er das erarbeitet hat. Genau, wir sehen, dass beide Einleitungen theologisch und literarisch ganz ähnlich sind, eng miteinander verbunden sind. Im Evangelium legt der Lukas Wert auf historische Forschung und Augenzeugenberichte, während die Apostelgeschichte auf das Handeln des auferstandenen Jesus und die Führung des Heiligen Geistes sich fokussiert. Während das Evangelium auf die Grundlage des Glaubens zielt, beschreibt die Apostelgeschichte dessen Ausbreitung. Also Lukas Evangelium ist sozusagen die Basis. Apostelgeschichte beschreibt, wie es jetzt weitergeht. Und ist auch in dem Sinne so das einzige Buch, das jetzt quasi so die Werke der Apostel beschreibt. Die Apostelgeschichte als Geschichte des Heiligen Geistes. Eigentlich müsste das heißen Heiliggeistgeschichte. Ja, weil, wenn man sich das alles genau anschaut, ist eigentlich der Heilige Geist ist die Hauptperson der Apostelgeschichte. Nicht unbedingt Paulus, auch wenn von dem ganz viel erzählt wird, nicht unbedingt Petrus, auch wenn von dem auch ganz viel erzählt wird. Von manchen Jüngern wird überhaupt gar nichts erzählt. Da weißt du nur von der Kirchengeschichte ungefähr, wo die gelandet sind. Aber wer auf jeden Fall immer im Mittelpunkt steht, ist der Heilige Geist. Die Geschichte wird aus der Perspektive Gottes sozusagen erzählt. Der eigentlich Handelnde ist Gott. Im Gegensatz zum Alten Testament, wo wir ähnlichen roten Faden haben, also der Star des Alten Testamentes ist auch nicht König David oder Josua oder Mose, sondern der rote Faden ist Gott, also die Geschichte Gottes. Genau. Das zieht sich durch und so zieht sich durch die Apostelgeschichte sozusagen die Geschichte des Geistes Gottes. Man sieht das so ein bisschen auch hier an der Struktur. Wir haben die Geistausgießung in Kapitel 2, Pfingsten. Dann haben wir ganz viele Stellen, die lesen wir jetzt nicht alle vor, wo Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann eben oft besondere Dinge tun, wie Petrus, der auf einmal anfängt, da eine riesen Predigt zu halten. Wir haben die Aussendung in die Mission durch den Heiligen Geist und wir haben die Leitung durch den Heiligen Geist und das Handeln von Jesus, also quasi auch in geistlicher Art und Weise an ganz vielen Stellen. Die Absicht des Lukas, von den Taten des Heiligen Geistes zu schreiben, wird vor allem im Schlüsselvers deutlich. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde, bis an die Grenzen der Erde. Zuerst müssen die Jünger den Heiligen Geist empfangen, der sie dann zurüstet und befähigt, Zeugen zu sein. Durch das Wirken und die Leitung des Geistes entsteht die erste Missionsbewegung, zuerst in Jerusalem, Judäa, Samarien und mit Paulus bis an die Enden der Erde. Ja, war hier auch interessant ist, man müsste eigentlich sagen, bis ins gesamte Römische Reich. Ne? So ist die Denkweise auch der Leute damals, das war quasi die Welt. Wobei ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es in Indien eine große Kirche gibt, die sogenannten Thomas-Christen, die sich auf den Apostel Thomas zurückführen. Ist so ein bisschen umstritten, ob der es wirklich geschafft hat bis nach Indien, aber ich persönlich glaube dran. Warum nicht? Ne? Es war ein ziemlich weiter Weg damals, aber auch Alexander der Große hat das geschafft. Also gut, er hat ein ganzes Heer dabei. Ich weiß nicht, wie der Thomas es dahin geschafft hat. Auf jeden Fall gibt es diese Christen dort, die sich auf den Apostel Thomas beziehen, also bis ans Ende der Erde. Genau. Da die Apostelgeschichte mit dem Erreichen Roms, ja, durch den mittlerweile gefangenen Apostel Paulus endet, scheint Lukas damit sein Ziel erreicht zu haben. Die Hauptstadt ist erreicht, damit ist der Auftrag von Paulus, vor Könige und Kaiser zu treten, erfüllt. Ja, in Apostelgeschichte 9, Vers 15 hieß es ja schon: Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug, er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Das ist ja genau das, was Paulus gemacht hat. Ja, als er gefangen wurde, sich quasi überweisen lassen zum nächsthöheren. Sein Ziel war schlussendlich, vor dem Kaiser zu landen als römischer Bürger, weil der Mann natürlich unbedingt von Jesus hören musste. Genau, und das ist ja dann auch gelungen. Interessanterweise endet da die Apostelgeschichte. Ich sehe es noch ein bisschen anders wie hier, beziehe ich mich viel auf den Gordon Fee, den zeige ich euch nachher noch, das ist ein Buch. Ich denke so, das Spannende an der Apostelgeschichte ist auch bewusst das offene Ende. Weiß nicht, ob ihr schon mal bis ganz hinten durchgeblättert habt, wir können das ja mal gerade tun, wie die eigentlich endet. Da wundert man sich schon ein bisschen, wenn ihr mal ganz hinten an die Apostelgeschichte geht. Könnt ihr meinen, da kommt noch irgendeine Art goldener Schlusssatz oder sowas. Aber da steht nur, genau, er, also Paulus, blieb zwei volle Jahre in seiner Mietswohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Sein Tod wird nicht erwähnt, der wird dann in den Kirchengeschichtsbüchern erwähnt, dass er da, Moment, geköpft wurde vom römischen, also im Zuge einer Verfolgung. Und er wollte ja auch noch nach Spanien, da wissen wir auch nicht, ob das noch gelungen ist irgendwie oder wie das da weiterging, das wissen wir nicht. Es ist so ein bisschen Open End, also vielleicht kennt ihr so Filme, wo man sich denkt, irgendwie fehlt ja der Schluss, das Ende wird einfach offen gelassen. Und es könnte ja auch eine Botschaft beinhalten, dass das Ende offen ist, nämlich welche? Dass wir weitermachen sollen, genau, genau. Du bist die Apostelgeschichte und du, genau, wir sind auch die, das ist ja die Geschichte von ganz normalen Leuten. Gut, Paulus war ein bisschen eine Ausnahmegestalt, aber die anderen alle waren ja ganz normale Leute, die einfach nur mit dem Geist erfüllt worden sind und mit dem Heiligen Geist dann diese ganzen Dinge erlebt haben. Und also das ist schon, denke ich, spannend, dass es nicht so einen wirklichen Schluss gibt, ja, sondern to be continued, oder wie steht dann da immer bei den Serien, ne? Genau. Dass du gleich weiter bingen. Genau. Okay. So. Die Apostelgeschichte als Beschreibung von Umbrüchen. Seite 14 in der Mitte. Man muss jetzt auch bedenken, dass die Apostelgeschichte viele Umbruchssituationen beschreibt, nämlich die ersten Schritte der ersten Christen. Die Apostelgeschichte kann man grob in zwei Blöcke unterteilen. Judenmission, das war dann die ersten 12 Kapitel, und Heidenmission, die Geschichte dann von den Missionsreisen und Paulus, und die anderen. Grob, und das sage ich deswegen, weil das natürlich ineinander übergeht. Paulus ging mal zuerst in die Synagoge und predigte den Juden. Und wenn die nicht wollten, dann ging er eigentlich erst zu den Heiden und predigte denen. So als grobes Muster. Aber im Prinzip ließ er sich vom Heiligen Geist leiten und hat immer geschaut, was Gott wollte. Genau. Und diese Umbruchssituationen in der Apostelgeschichte führen halt dazu, dass vieles zum ersten Mal geschieht. Der Fee Stewart, das ist der hier, effektives Bibelstudium, das empfehle ich auch mal an der Stelle. Wer jetzt sagt, ich finde das alles ganz spannend und ich möchte mir mal ein richtiges Buch zulesen, das ist ein echter Klassiker der Hermeneutik sozusagen. Das wird in ganz vielen Bibelschulen gelesen, das wurde auch damals hier, als Ansgar-Kolleg war, so als Standardwerk gelesen. Und mein Cousin, der hat auch Theologie studiert, der sagte, auch wenn man das gelesen hat, spart man sich das halbe Theologiestudium. Genau, wenn man sich das alles behalten kann. Genau, also das ist einfach, was wir hier machen, in sehr ausführlich. Und der weist darauf hin, dass es viele historische Präzedenzfälle gibt. Also Dinge, die wirklich so einmalig sind und auch so nicht nochmal geschehen. Das ist hermeneutisch von großer Bedeutung, denn das bedeutet, dass man die Apostelgeschichte in vielen Fällen eben nicht 1:1 übertragen kann auf heute. Zum Beispiel berichtet sie oft von Problemen oder Situationen, die für uns heute nicht mehr zutreffen. Zum Beispiel das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo sie dann überlegt haben, wie kriegen sie Judenchristen und Heidenchristen gut zusammen und welche Regeln sollen jetzt eigentlich für Heidenchristen gelten. Haben sie ja gesagt, im Prinzip gar keine, außer nichts unreines Essen und sich von der Unzucht fernhalten. Also nichts mit Blut essen, genau. Genau. Und deswegen essen manche Christen bis heute keinen Blutwurst. Andere sagen, wieso? Ich habe ja keine Judenchristen um mich und Jesus hat gesagt, wir können alles essen, also esse ich auch Blutwurst. Aber das mag der eine so, der andere so halten. Auf jeden Fall war das natürlich eine relativ einmalige Situation. Wenn man jetzt nicht gerade in Israel lebt, genau, und vielleicht ähnliche Situationen hat, aber auch das war nicht, ist nicht genau dasselbe. Oder vielfach, oder zum Beispiel, genau, die Beschneidung des Timotheus, das ist ja auch so ein Ding. Timotheus, also Paulus sagt ja den Galatern zum Beispiel, er macht ihnen ja quasi zum Vorwurf, dass sie ihren Leuten vorschreiben, dass sie sich beschneiden lassen müssen. Da sagt er, das geht gar nicht, ja, das ist für Juden, nicht für Heidenchristen. Die Heidenchristen müssen sich nicht beschneiden lassen, das sage ich ganz klar. Trotzdem wurde der Timotheus beschnitten, ja, und zwar damit er in der Synagoge predigen darf, weil da dürfen nur Beschnittene predigen. Also kurz rapsap, kurzer Prozess und ihn quasi zum Juden gemacht, damit er da predigen darf. So, das natürlich jetzt trifft wahrscheinlich auf die wenigsten von uns zu, ne? Aber zum Beispiel, ich weiß von, dass zum Beispiel viele amerikanische Christen beschnitten sind, Christen, nicht Juden, wegen dieses Verses, ne? Weil der auch der Timotheus sich hat beschneiden lassen. Genau. Habt ihr auch noch nicht gewusst. Habe ich auch mal erfahren von einem amerikanischen Christ. Sagt, das ist relativ gängig, was viele Christen machen. Nicht alle, aber kommt immer wieder häufig vor. Und schon sind wir bei einer spannenden hermeneutischen Frage, jetzt mal unabhängig von der medizinischen, ob das irgendwie gut ist oder nicht gut, sind wir bei einer spannenden Frage, ist es jetzt eine vorbildliche Geschichte oder nicht? Ich würde immer sagen, das Vorbildliche war, dass der Timotheus wirklich, wie Paulus sagt, den Juden, den Jude geworden ist, den Griechen, ein Grieche, ist so weit gegangen, dass er diese OP hat an sich machen lassen, damit er auch in der Synagoge predigen kann. Das muss man auch erstmal bringen. Ja. Das ist, finde ich, das Vorbildliche und das Prinzip dahinter ist, den Juden, den Grieche, ein Grieche, ich will alles tun, damit ich einige retten kann, wie Paulus sagt. Aber das sind wir schon bei einer spannenden hermeneutischen Frage. Allerdings, vielfach beschreibt die Apostelgeschichte auch die Wirklichkeit der ersten Christen, der ersten Gemeinden. Und inwiefern ist diese Wirklichkeit denn auch für uns verbindlich oder zumindest anstrebbar oder vorstellbar? Und unser Kirchenvater Kopfermann hat ja auch mal vom neutestamentlichen Christsein gesprochen, von der Normalität des neutestamentlichen Christseins. Und die Idee ist immer, wir lesen im Neuen Testament Dinge, zum Beispiel, dass viele Wunder passieren, viele Bekehrungen, viele Heilungen und so weiter, die wir in dem Maße noch nicht erleben. Und wir sagen aber, wir wollen das anstreben. Ja, das ist eine Art Vorbild, eine Art Normalität, die wir verloren haben, die wir wiederentdecken wollen. Aber das ist ja eine bestimmte Art, die Apostelgeschichte auch zu lesen. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ein hermeneutisch sachgerechter Umgang mit der Apostelgeschichte muss also zunächst den Text als solchen so weit wie möglich verstehen und erst im zweiten Schritt fragen, ob die Textaussage 1:1 in unsere heutige Situation übertragen werden kann. Als Grundregel kann man sagen, dass der Text dort übertragen werden kann, wo er auch durch andere Anweisungen in der Bibel gedeckt ist. Wenn die Apostelgeschichte also beschreibt, dass es Älteste gab und Älteste auch in anderen Teilen des Neuen Testamentes vorausgesetzt werden, so können wir zu Recht annehmen, dass es sich hierbei um ein biblisches Gemeindemodell handelt. Aber auch um ein verbindliches? Fragezeichen. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt ein ganz interessanter Punkt. Wurden also Älteste berufen in der Apostelgeschichte und die Frage ist jetzt, ist das das Leitungsmodell, was Gott auch vorgesehen hat? Oder gibt es auch andere Arten und Weisen, eine Gemeinde zu leiten? Zum Beispiel demokratisch oder sonst wie. Ne? Und schon sind wir wieder bei einer hermeneutischen Frage. Ich werde jetzt so Fragen nicht alle beantworten, weil ich ja vor allem euer Bewusstsein schärfen möchte. Was sagt die Bibel? Und was sind vielleicht auch Dinge, wo ich nur denke, dass die Bibel das sagt, weil ich zum Beispiel immer so gelehrt worden bin? Ne? Oder weil ich das als normal empfinde? Ja, und es gibt ja durchaus auch Arten und Weisen, wo andere Leitungsmethoden erfunden wurden. Auch in der Apostelgeschichte selber übrigens wurde ja teilweise auch gewählt und teilweise auch gelost. So kann man auch zu Entscheidungen kommen. Also ist zum Recht die Frage, es ist ein biblisches Gemeindemodell, aber muss es in jeder Gemeinde so sein? Fragezeichen. Ja, wenn Sie allerdings, also die Bibel, wenn Sie allerdings von der Wahl von 7 Armenpflegern berichtet, das ist in Apostelgeschichte 6, dann beschreibt sie eine spezielle Situation innerhalb der Jerusalemer Gemeinde. Und wir sollten vorsichtig damit sein, jetzt auch für jede Gemeinde ein ähnliches Amt wie das der Armenpfleger einzufordern. Ja, also die haben damals diese Armenpfleger bestellt, ja, diese Diakone. Muss deshalb jede Gemeinde auch Diakone haben? Kann sie natürlich haben, ja, aber ist die Frage, ob es das sein muss. Dass sich die Gemeinde allerdings eine diakonische Aufgabe hat, sich um die Armen kümmert, das lässt sich von vielen anderen Bibelstellen her begründen, ohne dass die Art und Weise, die Anzahl der Zuständigen, die genaue Organisation etc. gesetzt sind. Hey, vielleicht denkt ihr noch, was hat das für eine Relevanz? Ja, ist das nicht alles ein bisschen theoretisch? Aber kommen wir mal zu dem zum Kapitel 8. Da wird von verschiedenen Taufen berichtet. Geistestaufe, Wassertaufe und so weiter. Hier ist es wichtig zu beachten, dass Lukas uns keine Anweisung geben wollte, wie wir zu taufen haben oder wie unser Taufverständnis aussehen soll. Vielmehr steht das Kapitel im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Evangeliums innerhalb der jüdischen Welt. Die Frage, ob der Heilige Geist immer unter Handauflegung kommt, ne, das wird da so beschrieben, ist keine Frage, die der Text beantworten will. Darüber hinaus mag es zwar heute Menschen in einem apostolischen Dienst geben, doch dieser unterscheidet sich von den Aposteln, die hinzugerufen wurden, um die Geistestaufe durchzuführen. Petrus und Johannes gehörten zu den ersten Aposteln, den 12, die Jesus um sich gesammelt hatte. Von daher kann der Text nicht einfach 1:1 auf unsere Situation übertragen werden, dass also die Taufe im Heiligen Geist immer stets unter Hinzuziehung von Aposteln zu geschehen habe, die unter Handauflegung für die Empfangenden beten. Jetzt möchte ich denken, okay, aber auf die Idee kommt doch keiner, dass man immer einen Apostel braucht, damit der Heilige Geist kommt. Ja, von wegen. Die drittgrößte Kirche in Deutschland, die Neuapostolische Kirche, lehrt genau das. Es gibt katholisch, evangelisch, die drittgrößte ist die Neuapostolische und wir Freikirchen kommen irgendwann dahinter hergekleckert. Genau. Und die haben genau diese Idee gehabt, ja, es braucht für den Heiligen Geist immer einen Apostel, weil so wird es ja in der Apostelgeschichte beschrieben. Ja. Also haben sie, lange Geschichte kurz zu machen, so hat die sogenannte apostolische Kirche, der Vorläufer der neuapostolischen Kirche, die hatten wieder 12 Apostel für die Endzeit, weil ja in der Apostelgeschichte und im Evangelium Jesus hat 12 Jünger berufen, die 12 Apostel haben für den Heiligen Geist gebetet. Also war die Idee, wir brauchen heute wieder 12 Apostel und dann kommt Jesus wieder. War so ihre Idee. Dann hatten sie irgendwie die 12 Apostel, ich weiß nicht genau, wo sie her hatten. Auf jeden Fall starben die dann irgendwann nacheinander weg und Jesus kam nicht wieder. Das war ein Problem für die apostolische Kirche. Die haben dann daraufhin sozusagen, ja, ihren Betrieb eingestellt, ist schlecht, also sie haben dann aufgehört, weil die 12 waren ja gestorben. Und dann kamen andere auf die Idee, na gut, wenn die tot sind, ruft Gott halt neue. Und so ist es zur neuapostolischen Kirche gekommen. Genau. Ja, und da war ganz lange Zeit das Dogma, du kriegst den Heiligen Geist durch Handauflegung durch einen Apostel. Wird doch da so beschrieben, ne? Das hat dazu geführt, dass die Kirche sich sehr separiert hat und wie eine Sekte geworden ist. Aber seit einigen Jahrzehnten sind sie auf dem Weg, wieder zu einer normalen Kirche zu werden. Sie haben das so ein bisschen verworfen. Sie anerkennen jetzt auch, dass der Heilige Geist auch bei anderen Christen vorhanden ist. Nicht nur bei denen, die durch den neuapostolischen Apostel die Hand aufgelegt bekommen haben. Die glauben zwar immer noch, dass der Heilige Geist durch die Handauflegung eines neuapostolischen Apostels kommt, aber nicht mehr nur. Gott sei Dank. So, wir können jetzt wieder mit den Leuten zusammenarbeiten und sollten das auch tun. Die wollen nicht raus aus ihrer Sektenecke und wollen jetzt wieder in der Ökumene mitmischen. Das ist auch ganz offiziell, dass sie so alte Sachen ein bisschen verworfen haben. Aber es ist eben eine hermeneutische Frage. Ne? Wie stark ist es eben vorbildlich oder normativ, also maßgebend, was dort in der Apostelgeschichte beschrieben wird? Kamt ihr damit oder habt ihr da noch Fragen zu? Nee, okay. Ja? Ja. Ja, ja. Die Adventgemeinde, genau. Ich weiß nicht so viel über die, um das genau beantworten zu können. Über die Adventgemeinde weiß ich nicht so viel. Eigentlich wird sie nicht als Sekte angesehen, nur als also Kirche mit Sonderlehren. Ne? Also nicht Irrlehren, sondern Sonderlehren. Genau. Also eine Sonderlehre ist zum Beispiel, dass sie sonntags keinen Gottesdienst feiern wollen, sondern nur samstags, das weiß ich. Das ist, glaube ich, auch ihr Markenzeichen, weil sie nicht am Tag der Auferstehung feiern, sondern am Sabbat. Ja, und das sieht zwar sonst keiner so, aber sie sehen es so, aber es ist ja jetzt nichts, wo... Ja, also ich habe es nie so ganz verstanden, aber ja, es gibt da große Debatte. Und wenn Sie jetzt sagen würden, das macht uns zur einzig wahren Kirche, dann wären Sie eine Sekte, aber ich glaube, das machen Sie nicht. Das war eben bei den Neuapostolen lange der Fall gewesen, ne, mit dem Heiligen Geist, den gab es nur da. Und das haben Sie Gott sei Dank überworfen, diese Lehre. Aber mir geht es ja vor allem darum, wie man die Apostelgeschichte liest und wann eben Dinge sozusagen ein einmaliger Präzedenzfall sind und wann nicht. Oder die Bekehrung von Paulus, ja, der dann eben Jesus begegnet ist, blind geworden ist und ein anderer Christ kam dann und hat für ihn gebetet und er wurde wieder sehend. Ja, und da können wir natürlich sagen, Bekehrung super, aber es muss nicht jeder blind werden. Gott sei Dank, muss nicht. Man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, also wenn du nicht richtig blind gewesen bist, dann war es keine richtige Bekehrung oder... Ja, also so, da würde ja auch normal keiner drauf kommen, obwohl ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendeine skurrile Kirche, die das so lehrt, aber da würde man jetzt nicht drauf kommen, weil natürlich sowas auch total individuell ist und einfach auch dann dargestellt wird, wie es war und nicht, wie es sein soll. Ne? Die Bekehrung von Paulus ist ja dermaßen drastisch und dramatisch so muss eine Bekehrung nicht aussehen. Ne? Also das Wichtigste ist ja, dass er Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Und das sehen wir an vielen anderen Stellen auch. Zwar unter dramatischen Bedingungen, also mit Blindheit und so. Das war ja schon krass. Aber das war ja auch in dem Fall eine Botschaft von Gott, dass er einfach blind ist. Er war ja Christenverfolger. Und er dachte, er kämpft für die Gerechtigkeit und er kämpft für Gottes Sache, indem er diese Jesus-Typen da einsperrt und verfolgt, ja. Und Jesus begegnet ihm, macht ihm durch die Blindheit deutlich, siehst überhaupt gar nicht klar, du siehst gar nichts, du bist blind, du brauchst einen ganz neuen Blick. Und auch diese Erfahrung, dass dann dieser Hananias dann für ihn betet, das war ja auch entscheidend, das war ja auch eine Botschaft, ne? Du brauchst die Gemeinde, du brauchst diese anderen Christen. Und war natürlich auch ein Riesending für Ananias, ne? Der dann ist Paulus, der den gefürchteten Christenverfolger dann für den beten sollte. Ne? Und ja, also das ist halt auch dann eben so ein einmalige Sache aus dem Leben des Paulus. Und ich habe sowas auch noch nicht gehört, dass einer so krass blind wird. Ich habe schon die verrücktesten Bekehrungsgeschichten gehört, aber dass zum Beispiel einer blind wurde, das habe ich noch nicht so gehört, zum Beispiel. Obwohl, natürlich könnte es immer noch geben. Aber muss eben nicht so sein, ist logisch. Und in Apostelgeschichte 19, da wird zum Beispiel von Leuten erzählt, die hatten die Taufe des Johannes aber die hat noch nie von Jesus gehört. Und sowas gibt es natürlich heute auch nicht mehr, weil niemand hat die Taufe des Johannes, der ist ja schon lange verstorben. Ja, es ist eben schwierig, von so einmaligen Fällen etwas zu einem Norm sozusagen zu erheben. Beispiel aus dem Alten Testament wäre zum Beispiel das Vlies von Gideon, wenn man den Text genau liest. Ne? Gideon legt also dieses Vlies da aus und erwartet von Gott sozusagen ein Zeichen. Ja? Und wenn man das genau anschaut, Gott gibt ihm ja dann auch das Zeichen. Aber irgendwie war das eigentlich ein Unglaube, ne, weil Gott hatte ihm schon längst gesagt, was er tun soll. Er wollte nochmal so eine Art Bestätigung. Also es war eigentlich ein schwacher Glaube oder ein Unglaube. Und Gott ist trotzdem darauf eingegangen, ja, weil er Gideon liebt und mit ihm reden will. Aber eigentlich ist dieses Vlies-Auslegen keine gute Praxis. Wir sollten einfach auf Gott hören und ihm vertrauen und nicht ständig dann noch irgendwelche Extrazeichen erwarten. Wo man es ja manchmal verstehen kann, wenn Gott was Krasses von einem will, dann betet man vielleicht auch, ja, vielleicht noch von jemand anders oder von woanders her. Ich kann es kaum fassen und glauben und ja, genau, es ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, wenn wir jetzt ständig ein Vlies auslegen würden, das wäre dann eben an der ganzen Idee vorbei. So, jetzt habe ich was vor mit euch. Seite 16, einmalig oder vorbildlich? Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Jetzt seid ihr mal dran. Und genau, hier sind jetzt, braucht ihr eure Bibel? Also wir haben, ihr sollt jetzt mal sortieren. Wir haben einmalige Ereignisse, die haben heilsgeschichtliche Bedeutung, die sollten aber nicht als wiederholbare Norm angesehen werden. Und wir haben vorbildliche Ereignisse, die enthalten allgemeine Prinzipien für Lehre, Nachfolge und Gemeindeleben. Beides ist in der Apostelgeschichte drin. Und ihr dürft jetzt Folgendes machen. Lies die folgenden Ereignisse aus der Apostelgeschichte und entscheide, ist das ein einmaliges, nicht wiederholbares Ereignis? Dann lautet die Antwort einmalig. Oder ist es ein vorbildliches Ereignis, aus dem allgemeine christliche Prinzipien abgeleitet werden können? Dann ist es vorbildlich. Und vielleicht können wir uns so aufteilen, die ersten 7 Punkte kriegt ihr hier auf der Seite. Und Punkt 8 bis 15 kriegt ihr auf der Seite. Und ihr könnt euch gerne zu dritt oder zu viert zusammentun, die Texte in den Klammern dahinter durchlesen. Und danach frage ich euch einfach ab, ob vorbildlich oder einmalig. Viel Spaß! Das macht nichts. Genau, es geht ja auch ein bisschen auch darum, dass wir so reinkommen, einfach mal so zu denken. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Genau, wir hatten mal gesagt, rechts, ihr habt die ersten 7 gehabt. Okay, die Wahl des Matthias als Apostel durch das Los. Vorbildlich oder einmalig? Wer ist für vorbildlich? 1, 2? Aha, sowohl als auch. Und für einmalig? Okay, die Mehrheit, genau. Ja, ja. Ja, interessant, ne? Ja, sag mal, warum du es als vorbildlich findest. Schön laut sprechen, genau. Ja. In der katholischen Kirche wird gelost. Davon weiß ich nichts, aber nee. Der Papst, ich glaube, der wird gewählt, oder? Also gelost wäre mir neu. Der wird gewählt. Aber es gibt tatsächlich eine Kirche, die gerne lost. Ja, überlegt mal. Losung. Die Herrnhuter Brüdergemeinde, genau. Also die losen echt gerne. Die haben, glaube ich, auch, ich weiß nicht, was sie alles gelost haben, aber die haben auch in Bezug auf diesen Vers, haben sie, glaube ich, auch gelost, wer dann wohin in die Mission geht und so Geschichten. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob sie es lange gemacht haben, aber sowas gab es da öfters mal, ja. Also, ja. Sie haben gebetet, bevor sie gelost haben, genau. Ja, ja. Trotzdem ist es interessant, also in den wenigsten Gemeinden werden die Ältesten durch Los bestimmt. Wäre auch mal witzig, aber also es hat sich geändert und auch im Neuen Testament findet man das sonst ja so auch nicht mehr. Ja. Ach so, ja. Ja, okay. Ja, ja. Genau. Guter Punkt, guter Punkt. Genau, das war vor Pfingsten. Ne? Es ging einfach nur darum, einen Nachfolger für Judas zu finden. Und genau, sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Und seitdem der Heilige Geist gekommen ist, wird dann nicht mehr gelost in der Apostelgeschichte. Ganz interessant, ja. Weil, und auch im Alten Testament wird ja öfters mal gelost. Aber auch da ist natürlich auch so, der Geist war ja noch nicht ausgegossen auf alles Volk. Das heißt, du hattest noch nicht die Führung. Also eigentlich sagt man heute, wir müssen nicht mehr losen, weil wir können direkt versuchen, auf den Heiligen Geist zu hören. Ja, sonst so ein bisschen, vielleicht im Alten Testament war es noch mehr oder weniger gut, aber jetzt ist es eigentlich überholt, genau. Dann wählen sie. Ich weiß es nicht. Also ich kenne es nur von dieser Herrnhuter Brüdergemeinde. Die haben es so gemacht, genau. Ah, okay. Das, keine Ahnung, ja. Ich glaube es eher, es ist wahrscheinlich vom Alten Testament her. Da gibt es öfters mal so ein Losentscheid. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau, da sind auch Lose dabei, okay. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Gut, die gemeinsame Gebetspraxis der ersten Christen. Wer ist für einmalig? Niemand. Das zweite, genau. Die gemeinsame Gebetspraxis der ersten Christen. Wer ist für vorbildlich? Ja, das will ich schon mal hoffen, genau. Sehr gut. Einfacher Punkt, ja. So nach dem Motto, die haben damals gebetet, das haben wir schon längst hinter uns. Nein, nein, genau. Das ist vorbildlich und das ist ja auch, weshalb wir zum Beispiel vor Pfingsten die Gebetstage haben in der Gemeinde. Ne? Weil wir uns das so ein bisschen als Vorbild nehmen, obwohl man ja auch sagen könnte, naja, das Gebet wurde doch gehört, der Heilige Geist kam dann ja auch, warum müssen wir jetzt nochmal neu dafür beten? Aber so ein bisschen als ist nicht ein Muss, aber es ist eine schöne Tradition, weil wir brauchen ja auch den Heiligen Geist immer wieder neu. So, jetzt Nummer 3, das Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt mit Feuerzungen und Sprachenrede. Einmalig oder vorbildlich? Jetzt wird es interessant. Auf einer Insel. Ah, da kamst du mal mit Feuerzungen auf einer Insel. Okay, ja, genau. Ich habe noch nie davon gehört, dass die Feuerzungen nochmal aufgetreten sind irgendwo, aber es mag alles geben und es mag ja auch nicht, für Gott ist nichts unmöglich, aber ich würde es jetzt nicht zum Standard Ritual an Pfingsten erheben, weil irgendwie müsste man schon ziemlich tricksen, dass irgendwelche Feuer zu... Ja, genau. Pfingstwunder. Aber was ist mit dem Sprachengebet? Vorbildlich, ne? Du würdest sagen vorbildlich, genau. Also das ist wirklich ein interessanter Punkt mit dem Sprachengebet, weil hier an dem Punkt, und das sind wir wieder bei Hermeneutik, das ist ein spezieller Punkt auch der Pfingstkirchen, ne? Weil die das in ihren ganz ursprünglichen Veranstaltungen vor über 100 Jahren haben die das so erlebt, dass sie für den Heiligen Geist gebetet haben und auf einmal konnten Leute in Sprachen reden. Und das war damals eine ganz besondere Erfahrung für diese Gruppe. Das war Azusa Street, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Genau, und ich habe die Geschichte, ich kriege sie nicht mehr so ganz zusammen, also war auf jeden Fall sehr interessant, weil es war auch eine sehr gemischte Veranstaltung, Arme, Reiche, Schwarze, Weiße, was damals eigentlich noch eine ziemliche Trennung war. Und als der Heilige Geist dann so kam, dass die Leute in Sprachen reden konnten, war es auch so, dass sie auf einmal alle quasi dasselbe erlebt haben und dieselbe Sprache auch zusammen beten, also in Sprachen halt zusammen beten konnten. Und es war, muss eine riesen Schlüsselerfahrung gewesen sein. Also die Einheit der Mensch, also der, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber die Rassentrennung war ja noch sehr stark. Und dieses gemeinsame Erleben des Heiligen Geistes hat im Prinzip dann auch zu dieser Pfingstbewegung dann geführt. Ne? Das ist ja explodiert. Ne? Ja. Ja, genau. Die wussten nicht, was da kommt. Die wussten nur, der Heilige Geist kommt, aber was das bedeutet, genau. Ja. Genau. Das stimmt. Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt, weil heute, wenn wir jetzt sehr pfingstlich denken, haben wir vielleicht schon die Erwartung, es muss so und so laufen und dann müssen dann Leute in Sprachen beten oder so. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Also deshalb sagen so, es gibt ja klassische Pfingstkirchen, die das sehr konservativ vertreten und dann so mehr charismatische Gemeinden, die da ein bisschen lockerer sind, die sagen, da muss nicht unbedingt was mit Sprachengebet kommen. Das muss nicht unbedingt sein. Hauptsache der Heilige Geist wirkt. Aber es kann durchaus passieren. Also sie sind da ein bisschen lockerer. Aber so ganz klassische Pfingstler, so ganz konservative, die würden sagen, da muss, also sonst ist nicht der Heilige Geist, wenn nicht Leute in Sprachen beten. Oder bis dahin, dass es individualisiert noch gesagt wird, wenn du nicht in Sprachen beten kannst, dann brauchst du erst nochmal Erfüllung. Du brauchst erst noch die Erfüllung im Heiligen Geist, genau. Ja. ja, aber ist wirklich, aber... Also viele Pfingstkirchen haben das auch ein bisschen revidiert und sehen das jetzt ein bisschen lockerer. Aber so ganz alte Konservative sehen das noch streng so. Genau. Ja. So, was Punkt mit Punkt 4? Die mutige Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel. Vorbildlich oder einmalig? Vorbildlich? Ja, vorbildlich. Oder einmalig? Nee. Ja, Gott sei Dank, ihr seid richtig gut. Könnte man ja auch sagen, Moment, das ist, ja, genau. Ja, sagen wir so, ne? Aber eine sehr amtsorientierte Kirche könnte ja sagen, naja, das hat sich ja schon geändert. Wir haben jetzt Experten für sowas, ja. Wir haben studierte Leute und so, ja. Und es ist nicht mehr so üblich, dass hier der Fischer und der sie merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren und wunderten sich. Ja. Und wir finden das natürlich cool, hoffentlich, wenn der Geist so wirkt, dass auch zum Beispiel jemand, der nicht studiert hat, auf einmal voll von Jesus reden kann. Ja. Also wir finden das hoffentlich sehr gut. Aber ich kann mir Kirchen vorstellen, wo dann gesagt wird, nee, nur ein Studierter darf das. Ja. Ja. Ja, genau, vor der Reformation. Oder ich glaube, vor allem in der Aufklärung kam dann dieser typisch studierte Pfarrer, ne? Der ist da der Fachmann und der macht sowas. Und das normale Kirchenvolk sitzt brav in der Kirchenbank und macht nichts. Ne? Das musste erst wieder aufgebrochen werden durch den Pietismus. Und genau, das ist so. Wir merken, es ist für uns selbstverständlich, aber vielleicht nicht immer so gewesen. Nummer 5, die Taufe von neuen Gläubigen nach ihrer Bekehrung. Vorbildlich, ja. Oder einmalig? Naja, nö. Genau. Ja, sehr gut. Genau. Ja, genau. Was natürlich interessant ist, das muss man hier auch mal dazu sagen, in der Postgeschichte werden die Leute sehr schnell getauft. Ja? Was dann zum Beispiel auch den Wolfram Kopfermann, ich weiß noch, so ein Pastorentreffen, da haben wir das mal erörtert. Wie schnell sollen wir die Leute taufen? Weil in der Postgeschichte ist teilweise am selben Tag, ne? 3000 bekehren sich, ab ins Wasser. Und dann der Äthiopier da, ne? Was hindert mich noch bei der Taufe? Da ist der nächste Teich, zack, bumm. Ne? So, und dann ist natürlich folgendes Problem entstanden, dass die ersten Christen, die sich haben taufen lassen, das war ja noch ein totaler Schritt ins Ungewisse. Es gab noch kein etabliertes Christentum. Ne? Das war so eine neue, verrückte Jesusbewegung. Und jedem war auch klar, wenn ich mich da jetzt taufen lasse, ich mache was total Verrücktes, ja, ich schließe mich diesen komischen Jüngern an. Es war noch nichts etabliert, es war noch nichts, es war brandneu und niemand wusste so richtig, worauf er sich einlässt. Das heißt, es war mit der Taufe ja auch ein Risiko verbunden. Ne? Jesus hatte viele Feinde, die Pharisäer, die Römer haben ihn gekreuzigt, also es war ja eigentlich klar, in der Apostelgeschichte, wenn ich mich taufen lasse, ja, riskiere ich eventuell auch mein Leben, ne? Oder zumindest meinen Status oder irgendwie, also es war nicht ohne. Im Laufe der Kirchengeschichte wurde es natürlich so, dass auch immer sehr, als das Christentum etablierte Religion wurde, zum Beispiel im Römischen Reich, im 4. Jahrhundert, wollte auf einmal jeder Christ werden, ne? Weil man wollte ja dazugehören. Und da fing es an, dass man die Katechese betont hat. Das heißt, wir haben gesagt, wir können nicht einfach jeden taufen, wir müssen die Leute erstmal richtig unterrichten. Oder auch hier, wenn Geflüchtete kommen und wollen Taufe haben, weil sie unbedingt Christen werden wollen, wir sind ein bisschen vorsichtig und sagen, mach erstmal ein Jahr richtig hier mit und mach Glaubensgrundkurs und Taufkurs und alles und dann reden wir über Taufe. Müssen wir so machen. Das heißt, hier ist die Apostelgeschichte tatsächlich auf der einen Seite vorbildlich, weil wir wollen die Leute immer noch taufen, was ja auch dem Befehl von Jesus entspricht, aber trotzdem haben wir die Praxis etwas geändert. Und trotzdem hat uns der Kopfermann damals die Frage gestellt, warum taufen wir nicht auch mal spontan? Wenn doch die Sache klar ist, ne? Wenn jemand sich für Jesus entscheidet und es wirklich auch eindeutig, warum taufen wir denn nicht mal spontan? Geht zumindest im Sommer theoretisch ganz gut. Im Winter ist spontan so eine Sache. Ja, genau. Aber das Problem haben die in Israel auch nicht. Ja, genau. Genau, die Landeskirche macht es sowieso anders. Die taufen ja vor, als Baby schon. Ja, ja, das ist, findet ja eigentlich überhaupt kein Vorbild, auch nicht in der Apostelgeschichte. Da muss man dreimal um die Ecke denken, bis man dahin kommt, das mit der Bibel irgendwie einigermaßen gründen zu können. Ja, dreimal um die Ecke, genau, meiner Meinung nach. Genau, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt noch hier, Nummer 6. Das Leben in Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung in der Urgemeinde. Einmalig oder vorbildlich? Einmalig? Einmalig, damals gab es noch kein soziales Netz. Oder vorbildlich? Vorbildlich. Beides. Ja, genau. Okay. Ja, also wir können ja die Leute heute dann auch zur Diakonie schicken, genau. Aber das ist doch die Erfindung von damals, ne? Genau, die Diakone. Ja, okay, gut. Kleiner Joke. Hat nur keiner geschnallt. Okay. Aber doch, Punkt 7, das sind wir ja. Die Einrichtung von Diakonen zur Entlastung der Apostel. Da sind wir doch direkt. Einmalig oder vorbildlich? Vorbildlich, solange man keinen Muss draus macht, ne? Oder einmalig, weil es ist auch eine spezielle Situation. Also die Witwen und Waisen werden nicht versorgt. Und tatsächlich haben wir das so krass, zumindest heute nicht mehr. Ne? Die Leute werden schon zumindest minimal versorgt, müssen nicht verhungern und so, aber ist dann trotzdem eine gute Sache, gute Dinge zu tun. Ne? Ja. Vor allem ist da mal interessant auch zu fragen, warum haben die das gemacht? Warum haben die diese Diakone eingesetzt? Genau, damit sie die Apostel entlassen. Das heißt, tatsächlich der Dienst am Wort und Gebet ist so wichtig und die Apostel haben dann eben auch schon die Sachen da verteilt und so tafelmäßig, so stelle ich mir das vor, ja, und hatten keine Zeit mehr für die anderen, sondern haben die gesagt, nee, Moment, die Botschaft soll wichtig sein. Und das kann natürlich auch relevant sein für heute, wenn alle in der Gemeinde so beschäftigt sind, dass keiner mehr Zeit hat, irgendwie eine Predigt vernünftig vorzubereiten oder im Gebetskreis keiner aufkreuzt, weil alle nur noch busy sind. Das wäre dann auch, da würde ich sagen, da könnte man das gut anwenden. Und noch was, warum haben die das gemacht? Warum haben sie überhaupt diesen Leuten geholfen? Barmherzigkeit, genau. Und das ist ja natürlich, geht sehr gut einher mit dem, was Jesus gelehrt hat und was im Alten Testament eigentlich schon angesagt war. Barmherzigkeit, gute Samariter und so. Ne? Wir helfen nicht nur unseren Verwandten und Freunden, sondern wir helfen einfach jedem. Das ist was ganz Besonderes. Genau, die Witwen und Waisen hätten sonst wahrscheinlich sehr arm oder Hunger leiden oder so, wenn sie niemand versorgt hätte. Ja, genau. Und es war auch, ist ja im Alten Testament schon vorgeschrieben gewesen, dass diesen Leuten besondere Dienst zukommt und sie haben es dann eben einfach gemacht. So, die andere Gruppe ist dran. Das plötzliche Verschwinden von Philippus nach der Taufe des äthiopischen Kämmerers. Vorbildlich oder einmalig? Vorbildlich? Einmalig. Du bist vorbildlich. Ja, ich habe es noch nie gesehen, dass einem das passiert ist. Ich habe schon viele verrückte Sachen gehört und gesehen, aber dass einer wirklich dann so irgendwie am anderen Ort war. Vielleicht mag es es noch geben, aber ich habe es noch nie gehört. Ja. Da ist doch der Philippus, nachdem er den Äthiopier getauft hat, auf einmal so wie weggebeamt worden. So, auf einmal war Scotty, oder? Habe ich ihn? Ja, der Elias auch in den Himmel gefahren. Da würde ich auch sagen, dass mit dem Wagen dann abgeholt worden in den Himmel, genau, das war auch ziemlich einmalig, glaube ich. Habe ich auch noch nicht gehört, dass das jemand anders passiert ist. Genau. Also ich habe einmal so einen Prediger gehört, der hat dann gemeint, das wäre doch Neues Testament ja Standard, dass man plötzlich verschwindet und irgendwo anders ist und so. Er hat halt einfach gesagt, sowas kann der Heilige Geist machen. Und ich würde auch sagen, der Heilige Geist kann das machen, sonst wäre es ja da nicht passiert. Ja. Und vielleicht gibt es auch so Wundergeschichten, dass Leute, also tatsächlich habe ich neulich eine gehört, die ein bisschen in die Richtung ging. Ja, aber es war mehr so eine Nahtoderfahrung. Ja. Wir wollen es ja auch nicht ausschließen. So, die Bekehrung des Paulus durch eine direkte Vision von Jesus. Ha! Einmalig oder? Also. Ja, genau. Ja, es gibt viele Leute, vor allem im islamischen Bereich, die Visionen von Jesus haben. Sehr faszinierend. Und sich deswegen auch dann irgendwie auf die Suche machen und sich eine Bibel besorgen oder so. Ist ja auch bei unseren iranischen Geschwistern ab und zu sehr faszinierend. Genau. Trotzdem ist es kein Standard. Also ich weiß nicht, wer sich, oder gibt es hier jemanden, der sich durch eine Vision von Jesus dann für Jesus entschieden hat? Du? Echt? Oh ja. 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 Ah ja. Wow. Ja. Why not? Genau. Du hast gehört, ja. Ja. Du hast gehört, dass Gott zu dir gesprochen hat und hat gesagt, hab keine Angst. Und das war... Ah ja. Hast du die Stimme gehört? Hab keine Angst. Ja, cool. Ja. Ah ja. Ja, das ist vielleicht auch nicht vorbildlich. Aber auch darin kann Gott wirken, ja. Es kann, genau, ja. So, also bei Paulus war es auf jeden Fall so. Und andere berichten auch von sowas, genau. Okay, Nummer 10, die Bekehrung des Cornelius und die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Heiden. Einmalig oder vorbildlich, genau. Finde ich gar nicht so einfach, die Frage. Muss gar noch mal reinschauen. Das Interessante, die Geschichte steht ja im größeren Zusammenhang und da geht es ja auch stark um den Petrus und dass er sich aufmacht zu den Heiden endlich, was ja eigentlich sein Auftrag war. Genau. Ja. Ja, okay, gut. Hier ist natürlich interessant, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Das heißt, wir haben von diesen Präzedenzfällen gehört. Das ist tatsächlich hier so derart das erste Mal passiert. Vorher waren es alles jüdische Leute. Und dann kann man auch denken, ja, Jesus, das war eine innerjüdische Sache, das Christentum. Und hier geht's los, ne, mit bis an die Enden der Erde, dass der Heilige Geist auf... Und die Juden sind ja schockiert, ja, dass der Heilige Geist auch auf Heiden fallen kann. Also das ist hier was Neues und trotzdem ist es natürlich auch vorbildlich, ne? Also das ist schon stark. Aber das ist einer so dieser... wo er vorhin geredet hat, von diesen besonderen Momenten, das Ding ist zum allerersten Mal geschehen. Genau. Ja. Überliest man schnell. Und auch interessant natürlich an der Stelle, dass die Juden sehen konnten, dass der Heilige Geist auf die Heiden gefallen ist. Also es kann nicht nur ein inneres, stilles Wirken gewesen sein. Es muss etwas Sichtbares, ob es Sprachengebet war, also es muss was... Feuerzunge, was auch immer das da war, es muss was Sichtbares gewesen sein, weil die Juden waren ja entsetzt, dass das funktioniert, ja. Ja, und genau. Fanden es aber im Letzten natürlich auch klasse. So, die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis durch einen Engel, Apostelgeschichte 12. Einmalig oder? Ja, einmalig. Oder er sagt, vorbildlich, sollten wir ruhig verbeten, ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also hier ist auch wieder interessant, habe ich die charismatische Brille auf oder nicht? Ja. Weil es wird sicherlich viele Christen geben, die beten vielleicht auch sowas, ne, dass Gott seine Engel schickt und vielleicht auch ins Gefängnis und sowas. Aber es wird auch welche geben, die denken, Leute, ihr habt doch eins am Sträußchen. Ne? Ja, müssen wir mit leben. Ja. Genau. Also. Okay. Paulus heilt einen Gelähmten in Lystra durch einen Wortbefehl. Jetzt wird es wieder interessant. Dieser blickte ihm fest ins Auge und als er sah, dass der Mann darauf vertraute, gerettet zu werden, rief er laut, steh auf, stell dich aufrecht auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und ging umher. Liegt es nur deswegen daran, dass manchmal die Kranken nicht geheilt werden, weil wir nicht laut genug rufen, steh auf und... Ja, aber andererseits... Na, also wenn man jetzt guckt, wenn man jetzt eine Methodik entwickeln will für Heilungsgebet, stößt man ja schon drauf, dass oft auch befohlen wird, ne? Und nicht nur
gebetet wird. Ja. Ja. Genau. Wir beten. Aha. Roland meint, das ist sowas, ist situationsabhängig. Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich die richtige Masche, jetzt habe ich den richtigen Zauberspruch. Ja, das wäre es eben nicht. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Ich denke, aus solchen Texten können wir wirklich lernen, es vielleicht auch mal anders zu machen, wie wir es gewohnt sind. Aber es ist letzten Endes auch sehr individuell. Und dann lohnt sich ja wirklich mal, die ganze Apostelgeschichte oder noch das Lukas-Evangelium oder die ganze Bibel durchzuschauen, wie sehen denn so Heilungsgeschichten aus. Und dann werden wir feststellen, es gibt keine einheitliche Methode. Auch bei Jesus nicht. Ne? Man macht das so, man macht das so. Muss irgendwas damit zu tun haben, wie Gott es demjenigen zeigt. Und genau. Und da, ja, genau. Das ist getan, war Vorbild. Hier wieder charismatische Brille. Ne? Da würde manch einer sagen, naja, das waren halt hier die wilden Anfänge des Christentums. Ne? So mit Krankenheilung und so. Sowas haben wir heute nicht mehr. Dafür haben wir das Krankenhaus. Was ja auch durch die Diakonie entstanden ist, auch wieder Christen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das müssen wir uns natürlich bewusst sein. Da haben wir diese Brille auf, dass wir ja durch die Apostelgeschichte inspiriert werden wollen, Dinge auch nachzumachen. Neutestamentliches Christsein. Ja. Ja. Warte mal ganz kurz. Ja. Und trotzdem passieren solche Dinge. Ja. Und, genau. Aber hier, genau. Hier sind wir am Herz der charismatischen Bewegung, ja, weil wir sagen: Moment, damals ist das passiert, sowas wollen wir mehr sehen. Ja. Also, man kann das auch anders sagen. Man kann auch sagen: Naja. Aus irgendeinem Grund wurden damals Leute gesund, aber mit uns hat es heute nichts mehr zu tun. Ja? Weil was ist denn, wenn wir beten und es passiert nichts, kommt dann ja mal als Argument. Ja. Ja, kann sein, aber auch hier ist es, ja, viele waren schon in zig Krankenhäusern, Ärzte sind immer noch nicht gesund, also ja, also können wir hier auch viel, viel beten. Ist kein Automatismus, genau. Ja, genau. Okay, so einen noch, ja. Riesenthema, will ich jetzt eigentlich das fast nicht aufmachen, aber. Ja, es ist total unterschiedlich, die Heilungserfahrung oder Nichterfahrung. Hier der Punkt ist eigentlich jetzt vor allem, weil diese Geschichten so oft in der Apostelgeschichte vorkommen und wir sagen, das hat einen Vorbildcharakter für uns, wir wollen das wieder mehr erleben,
deswegen beten für die Kranken, selbst wenn wir nicht so viel erleben wie die in der Apostelgeschichte. So, und das muss man, also die, das muss man verstehen, wenn du so tickst, dann bist du schon ziemlich charismatisch. Ne? So, ja, dann bist du hier richtig. Genau. Ja, ja. So. wo sind wir? Aha, Erdbebenwunder, okay, wir machen kurz jetzt mal ein bisschen ab. Erdbebenwunder, genau, ja, finde ich ziemlich einmalig, obwohl ich Gott alles zutraue, wirklich. Also uns, viele haben schon Autowunder und alles Mögliche erlebt. Die Schlangenbissresistenz von Paulus auf Malta. Oh ja, das ist noch ein interessanter Punkt. Einmalig oder einmalig? Ja, einmalig? Hat nicht Jesus gesagt, wir werden auf Skorpione treten und es wird uns nichts anhaben? Ja. Ja. Ja, also da wurde der Missionar wurde gebissen. Aber was ist mit denen? Kennt ihr die? Das ist nur eine kleine christliche Gruppe, aber sehr spektakulär, die diese Schlangen haben und dann immer im Gottesdienst dann sich beißen lassen und so. Kennt ihr? Habt ihr von denen schon mal gehört? Aber das ist nur eine ganz kleine Gruppe, ist auch kein Wunder. Ja, genau. Ja. Aber ja, die gibt's wirklich, ja. 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 Ich kenne auch jemanden so hier mit so einem ähnlichen Zeugnis, was Giftiges und so, aber jetzt sage ich nichts nicht, wer hat derjenige, das kann er selber erzählen. Genau. Ja, ist eine Sache, ob das ein Unfall ist, ja, und dann Gott dich bewahrt, oder ob du es quasi noch absichtlich herbeirufst, wie diesen Schlangenkirchen dort, wo sie dann zeigen wollen, die Vollmacht und so. Also das ist natürlich echt schräg, ja, aber sehr spektakulär, genau. So, Paulus legt den Kranken die Hände auf und sie werden geheilt. Ich denke, es sollte hier kein Thema sein, ne? Das finden wir hoffentlich vorbildlich. Genau. So, ich habe schon ein bisschen was zur Pfingstbewegung und apostolischen und neuapostolischen Kirche erzählt. Dann würden wir jetzt nochmal in die Briefe des Neuen Testamentes reingehen. Es sei denn, es sind noch allgemeine Fragen zur Apostelgeschichte. Ich habe mir extra, ist ja nur ein Buch, aber ich habe mir ein bisschen Zeit dafür genommen, habe echt gedacht, das ist so wichtig für eine charismatische Gemeinde, dass wir das richtig lesen, ne, auch, dass wir da richtig rangehen, dass wir nicht alles sagen, so muss jetzt neutestamentliche Gemeinde aussehen und dann anfangen zu losen oder andere komische Sachen machen. Wir haben ja auch ein Gefühl dafür, was ist denn das eigentlich Vorbildliche? Aber wir müssen auch sehen, wir sind damit eine Nische wäre zu schwach. Es gibt auch andere Christen, die die Apostelgeschichte grundsätzlich anders lesen. Die lesen sie als Geschichtsdokument der ersten wilden Zeit der Christenheit, wo man so wilde Sachen gemacht hat, wie in Sprachen gebetet oder für Kranke gebetet oder wo dann die Missionare Schiffbrüche haben und so. Das waren so die wilden Anfänge, mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind jetzt etablierte Kirche, hier laufen die Dinge etwas anders, ja, hier hat sich die Sache etwas beruhigt und wir machen das jetzt alles schön anständig. Ja, also da müssen wir sagen, wenn wir diese wilden Anfänge wieder haben wollen, genau, dann sind wir hier richtig. Genau, das ist auch eine hermeneutische Frage. Und die ist nicht unwichtig. Ich will nur kurz erklären, dass die Pfingstbewegung wurde durch die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes und der Geistesgaben wurde zu einer der weltweit größten christlichen Bewegungen, wahrscheinlich sogar die größte, die es je gegeben hat, zahlenmäßig, aber auch weil es nicht so viele Menschen vorher gab, aber es wurde zu einer Riesenbewegung. Also in der Zweidrittelwelt, Afrika, Südamerika, in Korea, das sind die größten Kirchen, sind alle Pfingstkirchen, ja. Weil die das wiederentdeckt haben. Und es ging vor knapp über 100 Jahren, ging das so richtig los. Und das ist eigentlich das ist eine erstaunliche Geschichte. Das kann man anders nicht beschreiben. Und die charismatischen Bewegungen, das sind ja eigentlich die die aus etablierteren Kirchen kommen, die gesagt haben, wir müssen von den Pfingstern was lernen. Ja. Man kann auch anders eingestellt sein. Ich war ganz schockiert, da hat ein Pastor erzählt, der war in so einem ökumenischen Kreis und da war eine Pfarrerin und da hat es so eine Pfingstgemeinde, die auch gerade voll am Boomen ist, so eine afrikanische Gemeinde, so hatte dann da sich vorgestellt und die Pfarrerin hat dann wohl irgendwo beim Kaffee trinken gesagt, also bevor es so abgeht, dann lieber gar keine Kirche, ne? Ja. Also, da habe ich ja auch gedacht, ja, kein Wunder. Also kein Wunder, dass es da Probleme gibt. Und weil es eine Einzelperson, aber ich will damit nur sagen, wir sind hier, wir sind ja zum Beispiel auch von der Tradition her, sind wir eigentlich Lutheraner. Ja? Petrikirche und sowas. Ja? Wir sind ja steife Lutheraner. Ja? Aber wir haben irgendwann Leute gesagt, wir wollen von diesen Aufbruchskirchen, von diesen erweckten Kirchen, wir wollen von denen lernen. Und dann kommt man ganz schnell aufs Thema Apostelgeschichte und Heiliger Geist. Ne? Und das nennt man charismatische Bewegung. Das ist nicht die Original-Pfingstbewegung, sondern die das in die traditionellen Kirchen reingebracht haben. Geistliche Gemeindeerneuerung hieß ja die landeskirchliche Bewegung, die auch der Wolfram Kopfermann angeleitet hat. Okay, alles hängt mit der Apostelgeschichte zusammen. So, jetzt kommen wir zu den Briefen. So, die Briefe, also es kommt ja dann, die kommen ja dann nach der Apostelgeschichte, da haben ja viele von, die meisten von Paulus, aber nicht nur. Die sind eigentlich einfach auszulegen. Die gehören in die Zeit der Gemeinde, das sind Gemeindebriefe und oder sie sind an Einzelpersonen gerichtet. Das Problem bei den Briefen ist, das sind meistens Antwortbriefe oder Briefe, die an Leute geschrieben wurden und wir haben leider keine Zeitmaschine, um jetzt dahin zu reisen und gucken, was war denn da genau los. Das heißt, es wird manchmal auf Sachen eingegangen in den Briefen, die wir nur durch das, was da steht, irgendwie rekonstruieren können, was da eigentlich los gewesen ist. Wir waren nicht da. Und manchmal haben wir einen Antwortbrief auf einen Brief, den wir nicht haben. Wie zum Beispiel die Korintherbriefe, die Antworten auf einen Brief, den wir nicht kennen. Na, und das heißt, die neutestamentlichen Briefe sind situativ bedingte Schreiben, die wurden in eine bestimmte Situation hineingeschrieben und zielen auch auf eine bestimmte Situation. Sie enthalten Lehre und Theologie, aber nicht eine abstrakte, sondern eine aufgabenbezogene Theologie, die für eine spezielle Situation geschrieben wurde. Das darf man nicht vergessen. Die Briefe wurden nicht geschrieben, um eine umfassende Lehre des Christentums irgendwie darzustellen. Am ehesten noch der Römerbrief, der ist ja auch am längsten, weil den hat Paulus wohl geschrieben, um sich der Gemeinde in Rom vorzustellen, wo er noch nie war. Der wollte sie besuchen und im Vorhinein hat er den Brief geschickt, nach dem Motto, guck mal, ich bin der Apostel Paulus und ich glaube das und das und das und das. Ja? Und so sieht Christsein aus. Ja. Ayusha, ja? Ja. Ja, ja. Genau. Das ist, einzelne Begriffe müssen, haben einen anderen Kontext, genau. Jetzt geht es erstmal um die Briefe insgesamt. Das heißt, wenn wir die wirklich verstehen wollen, müssen wir irgendwie versuchen, uns auch in die Situation der Gemeinden damals hineinzuversetzen, damit wir den Brief richtig deuten können. Spontanes Beispiel, wenn zum Beispiel Paulus kritisiert, dass die Leute beim Abendmahl in Korinth schon betrunken waren. Es ist heute schwer nachzuvollziehen. Ja? Denken so, wie ist das denn passiert? Ja. Also, ja. Also das Problem hatte ich auch ehrlich gesagt noch nie. Ich habe schon so viel oft Abendmahl gefeiert, aber dass die Leute vorher schon den Wein gekippt haben und schon anfingen betrunken zu sein, das Problem ist mir unbekannt, war aber in Korinth ein Problem. Ja? Und das ist der Hintergrund, warum er uns dann die ganzen Worte, mit denen wir auch Abendmahl feiern, überliefert hat, weil er wollte, dass das Abendmahl vernünftig abläuft. Ja. Aber das ist natürlich ein Problem, was wir heute eigentlich so nicht kennen. Ja. damals war das aber das Problem, wo er drauf eingeht. Ne? Und die waren dann auch egoistisch und haben sich da gegenseitig das Essen weggefuttert. Also alles vorm Abendmahl. Und das ging natürlich gar nicht. Und deshalb beschreibt er ihnen dann, wie das zu laufen hat. So, genau. Form und Aufbau, das kürze ich mal ein bisschen ab. Es gibt so einen Standardaufbau, der passt aber auch nicht überall. Hier ist nur wichtig, dass manchmal der Schluss und der Anfang gar nicht so unwichtig ist von den Briefen, weil da steht, wer an wen, warum und so schreibt eventuell. Genau. Was halt jetzt interessant ist, hermeneutisch und auch sehr praktisch für euch, finde ich, in den Briefen des Paulus, ist, dass meistens so eine grobe Zweiteilung ist. Im ersten Teil legt er Grundlagen dar und im zweiten Teil kommt mehr der Lebensstil, das heißt die Ethik. Ja? Also das ist beim Römerbrief so, das ist bei den Korintherbriefen so. Und das entspricht einem bestimmten Muster, das man teilweise auch innerhalb einzelner Verse sehen kann. Nämlich die Kombination aus Zuspruch Gottes und Anspruch Gottes. So, und wer hier schon länger in der Gemeinde ist, wird das so irgendwo schon mal gehört haben. Ja? Zuspruch und Anspruch, Indikativ und Imperativ. Als Beispiel Epheser 4,1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ja? Also ich bin, das ist der Zuspruch, berufen worden, ich bin ein Berufener. Und jetzt soll ich dieser Berufung entsprechend auch würdig wandeln. Das ist der Anspruch. Und so baut Paulus im Prinzip die ganzen Briefe auch auf. Ich habe jetzt einfach nochmal so ein paar Beispiele für Zuspruch und Anspruch auf Seite 18 hingepackt, wo man auch mal schön eine Andacht oder so drüber daraus machen kann. Römer 6, 11-13, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, Vers 11, und so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, dass ihr seiner Begierde gehorcht. Ja. Indikativ, also der Zuspruch ist, ihr seid der Sünde gestorben, auch die Verse davor machen das nochmal deutlich, dass der Zuspruch Gottes, du bist der Sünde gestorben, du bist mit Christus gestorben, du bist mit Christus auferweckt, haben wir wieder am Sonntag in der Taufe. Und deshalb der Befehl, lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, dass ihr seiner Begierde gehorcht. Und diese Kombination aus Zuspruch und Anspruch, das ist eine schöne Brille, die wir hier in Ansgar gelernt haben, dass wir das überhaupt sehen. Ja, weil viele Christen sehen oft nur den Anspruch Gottes und sagen, du musst als Christ so sein und du musst als Christ so sein, du musst das machen und das und so. Und das ist auch ein unattraktives Christentum. Viele Kinder wurden dadurch verhunzt, dass sie nur mit Verboten und so aufgewachsen sind. Während in der Bibel ist ja immer steht erst der Zuspruch. Deshalb immer am Anfang eines Briefes, fast immer erstmal kapitelweise, wer ist Jesus, was hat er für dich getan, wer bist du in Jesus, was ist deine Identität, würden wir heute sagen, was ist der Grund deines Glaubens und dann immer erst, was folgt daraus jetzt für den Lebensstil. Ja, wir fangen nicht mit dem Lebensstil an, sondern der fließt aus dem, wer wir sind und nicht und auch aus dem, was Gott in uns macht und nicht aus einfach als moralische Keule, ja, der wir dann letzten Endes sowieso nicht so wirklich genügen können, sondern es kommt immer aus dem Sein. Zweites Beispiel, Philipper 2, 12-13. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ja. Das Motto von meinen schwäbischen Brüdern und Schwestern, ne, die wollen immer schaffe. Ja, ist wirklich so. Ich kenne, also das ist nicht böse gemeint, ich kenne Schwaben. Ich sage, das ist richtig krass. Also erst heiraten, wenn das Haus gebaut ist. Das ist wirklich auf vielen Dörfern noch ein Wert. Ne? Kannst du in Hamburg nur den Kopf schütteln. Ne? Genau. Aber das ist wirklich so. Da packen alle Mann an, ne? Alle Cousins kommen an, dann wird erst das Haus gebaut, dann wird geheiratet. So, genau. Schaffe. Auch hier steht doch drin, dass du selig werdest. Mit Furcht und Zittern musst du schaffe. Aber du musst eben auch die den zweiten Teil lesen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, dass ich muss das Schaffen nicht aus eigener Kraft machen, sondern das wirkt, das will Gott wirken. Ja? Das ist die Kraft Gottes, die dir mitgegeben ist. Oder 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also das musst du dir mal vorstellen. Der Heilige Geist, der früher dann im Tempel in Israel gewohnt hat, im absolut heiligsten und schönsten Ort, den es gibt, ja, das war sozusagen sein Wohnort. So dieser Geist Gottes, nachdem sich das ganze Alte Testament im Prinzip sehnt, jetzt bist du der Tempel, dein Körper. Ne? Also das ist schon auch eine gewaltige Sache, muss ich mal sagen. Ja. Das ist, da wohnt jetzt der Heilige Geist in deinem, dein Körper ist nicht nur ein Vehikel, mit dem du es irgendwie hier durch die Welt eierst, ja, bis er zerfällt, sondern er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Naja, genau. Kommt nicht nur auf deine Seele an, ne, wo viele denken, was soll ich schon mit meinem Körper, dem alten Frack, sondern das ist ein Tempel des Heiligen Geistes, genau. So, das ist die Verheißung und deshalb verherrlicht Gott mit eurem Leib. Deshalb zum Beispiel keine Unzucht, weil du dich an deinem Körper, dem schadest du, dem schädigst deinen Tempel, ja, oder das, ja. Wir haben ja viele Probleme mit unseren Begierden und so, auch körperlich. Und die Lösung ist nicht einfach nur irgendwelche Regeln und irgendwelche, du darfst nicht und sollst nicht, sondern zu verstehen, oh, ich meine, das ist jetzt eine wichtige Sache, das ist der Tempel des Heiligen Geistes und den möchte ich auch pflegen und reinhalten, so gut es halt geht. Ne? Genau. Ja, okay. Noch ein paar Minuten machen wir, den Rest könnt ihr auch lesen. Ich gucke mal, was ganz interessant ist. Also, ich überspringe mal Form und Kontext, das hatten wir letztes Mal auch schon so ein bisschen. Und kommen zu Seite 19 unten, Anwendung und kulturelle Relativität. Das ist jetzt wieder eine spannende Frage bei den Briefen. Auch wann ist es wieder Norm und wann ist es nur kulturbedingt? Ja. Zum Beispiel der heilige Kuss. Das ist ein schönes, einfaches Beispiel. Mein Vater, der war in der Brüdergemeinde und die wollten, also da war immer ganz wichtig, die Bibel wörtlich zu nehmen. Und deshalb haben die auch einander mit dem heiligen Kuss begrüßt, wie es ja da steht. Ne? Haben auch nur die Männer untereinander gemacht, war von daher kein Problem, Gott sei Dank. Ja, so, genau. Aber war schon ungewohnt, als dann mein Schwager das erste Mal meinen Vater kennengelernt hat, hat er ihm dann auch gleich so einen heiligen Kuss mal aufgedrückt. Mein Schwager war aber kein Christen, war das überhaupt nicht gewohnt. Ne? Und da fragte sich, ist der irgendwie Italiener oder so? Ne? Er war ganz perplex, Franzose oder, er weiß auch nicht. Also so, ne, genau. Und wir machen das in der Regel auch nicht. Ne? Aber das zeigt so ein bisschen die Frage eben nach der kulturellen Relativität. Aber dass zum Beispiel Menschen als Sünder bezeichnet werden, da wäre es dann schwierig zu sagen, naja, das waren halt damals in der antiken Welt, ne, da hatte man so Vorstellungen, ne, vom Mensch als Sünder und so. Das hat ja nichts mehr mit uns heute zu tun. Wir sind ja alle so ganz tolle Humanisten oder sowas. Ne? Also merken wir können ja nicht alles als kulturell relativ ansehen. Also stellt sich die Frage, was ist denn jetzt kulturell relativ und was ist es nicht? Ne? Und das ist natürlich dann auch wieder eine große in den Details eine umstrittene Frage. Wenn wir zum Beispiel auch hier wieder so ein bisschen die Sache, kommt es nur einmal vielleicht vor oder ist es eine relativ exotische Sache, die wir da lesen oder entspricht das auch anderen Versen, zum Beispiel dem Gesetz im Alten Testament oder dem, was Jesus gelehrt hat. Das hilft schon mal enorm zu sehen, okay, hier geht es wohl doch wirklich um was Zeitloses, um was Wichtiges und nicht nur um kulturelle Sache. Aber es ist manchmal nicht so einfach. Wir haben diese sogenannten Lasterkataloge, also wo alle möglichen Sünden aufgezählt werden. Und da kann man natürlich sagen, das ist nicht kulturell bedingt, weil diese Probleme haben die Menschen immer schon gehabt und haben sie auch heute noch und werden sie auch in Zukunft haben. Aber dann so Sachen wie, dass die Frau, die redende Frau, ne, im Gottesdienst eine Kopfbedeckung tragen soll, da stellt sich schon wieder die Frage nach der kulturellen Relevanz, weil was soll es bedeuten eigentlich? Das ist eine große Diskussion. Bis heute kann das nicht so richtig gelöst werden. Und es gibt natürlich Gemeinden, zum Beispiel russische Gemeinden oder russlanddeutsche Gemeinden oder mennonitische Gemeinden, da ziehen dann die Frauen eine Kopfbedeckung auf, wegen diesem Vers. Ne? Und sie sagen, im Zweifelsfalle nehme ich die Bibel wörtlich. Ja. Jetzt muss man aber wissen, ich war ja mal in der Ukraine ein paar Mal, also noch vor dem Krieg, schon lange her, da hatten auch die Frauen ein Kopftuch auf. Das war aber auch ein ganz klares Signal. Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Also die verheirateten Frauen, die hatten dann ein Kopftuch auf, während die Unverheirateten hatten entweder keins oder so eine Art Stirnband. Genau. Und daran konnte man sofort sehen, welche Frau verheiratet ist und welche nicht. Fand ich dann interessant. Ne? Das war aber russische Kultur, das hatte mit der Bibel nichts zu tun. Nur als die dann den Vers gelesen haben, war ihnen natürlich sofort klar, ah ja, klar, die Frauen sollen ein Kopftuch tragen. Ne? So. Also das ist wieder die Brille, mit der wir das lesen. Also da war vielleicht deren Kultur ähnlicher wie die Kultur zur Zeit von Jesus. Ne? Du meinst, ob es kulturell bedingt, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Genau, also für die war klar, das ist ein Signal für verheiratete Frauen, weil das in ihrer Kultur verheiratete Frauen zu tragen. Genau, jetzt müssen wir natürlich rausfinden, was war in der antiken Kultur eigentlich die Funktion des Kopftuchs, ne? Und da kann ich nur sagen, da wird es kompliziert. Ja. Also es gibt in vielen Kulturen die Idee, dass die verheiratete Frau ein klares Signal zeigt, auch für die Öffentlichkeit in Form eines Kopftuchs. Das gibt es in vielen Kulturen und das gab es auch in unserer Kultur. Ne? Deshalb haben die Diakonissen auch ein Kopftuch, weil die wurden mit Jesus verheiratet. Also diese Haube. Du kommst unter die Haube. Ne? Genau, kennt ihr den Spruch? Genau. Und die haben einen Ehering bekommen, eine Haube. Und waren damit obercool zu der Zeit, ne? Weil sie waren verheiratete Frauen. Zwar mit Jesus, aber das fanden alle irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, aber okay. Und ihr Status wurde also Singlefrau war ja damals, die war halt noch nicht unter der Haube und die mit Haube war halt dann einen höher, ne? War damals so. Und deshalb hat der Wiechern, ne? War doch hier in Hamburg, hat seine Schwestern eben mit Jesus verheiratet und dann waren sie angesehene Diakonissen. Coole Sache. Damals, genau. 1800, genau weiß ich nicht, ja. War auch Diakonissen. Hat auch einen Ehering gehabt, aber Haube, genau. Ja, ja, so, wir wissen das heute teilweise gar nicht mehr, weil heute funktioniert das nicht, ja. Kannst du, also eine Frau, die hier mit Hut reinkommt, da würde keiner denken, ach, die ist verheiratet und die anderen nicht. Es funktioniert nicht, ne? Weil das Signal anders ist. Aber gut, ihr könnt dann mal zu Hause diese Tabelle weiter studieren, die ich da gemacht habe. Das sind natürlich alles so Sachen, da geht es natürlich um dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, Oder dieses Zeichen der Macht auf ihrem Haupt, dieses wahrscheinlich Kopftuch. Es gibt Verse, die sind nicht so leicht zu verstehen. Gerade nochmal. Genau, einen heiligen Kuss hatten wir. Und es macht dann einen Unterschied. Die Tabelle zeigt, wenn du jetzt den kulturellen Hintergrund berücksichtigst, kommst du zu anderen Ergebnissen, als wenn du es dann nicht berücksichtigst und sagst, im Zweifelsfall nehme ich alles wörtlich. Ja, was ja eigentlich eine gute Sache ist, wenn wir Dinge wörtlich nehmen, weil wir sie dann auch ernst nehmen. Aber es kann eben auch sein, wir liegen voll daneben, wenn wir es wörtlich nehmen, ja? Weil wir den kulturellen Hintergrund nicht kennen. Ja, also zum Beispiel, das ist vielleicht noch ganz interessant. Das letzte Beispiel finde ich zum Beispiel spannend. Ein Bischof soll Mann einer einzigen Frau sein. In 1. Timotheus 3, Vers 2, also ein Ältester, ne, würde eine moderne Bibelübersetzung. Da geht es eigentlich ums Ältestenamt. So, wenn ich mir jetzt angucke, wie verbreitet damals die Praxis der Scheidung war und auch sogar noch der Polygamie, also dass man viele Frauen ja nur hat, dann heißt das, also Paulus fordert, dass Leitende moralisch vorbildlich leben und keine Polygamie oder Scheidung praktizieren. Wenn ich das wörtlich nehme, dann würde ich zum Beispiel sagen, diese Regel schließt alle wieder verheirateten Männer aus Leitungspositionen in der Kirche aus, weil der wäre dann ja schon das zweite Mal verheiratet. Ne? Genau. Also da merken wir, das macht dann schon Unterschiede, wie wir sowas lesen. Und da hatte ich auch ein kleines Erlebnis. In Ghana war ich mal einen Tag auf der Bibelschule zu Besuch und da war tatsächlich noch Polygamie auch nicht offiziell vom Staat aus, war es gar nicht mehr erlaubt, aber inoffiziell war das noch relativ gängig und da hat dieser Bibelschullehrer den Typen da eingeheizt und sagt, und jetzt sprecht mir alle nach, Mann einer Frau, Mann einer Frau, Mann. Ich dachte so, meine Güte, ne? Ist das nicht, also für mich dachte ich so, ja, ist doch relativ selbstverständlich, ja, aber da war es nicht selbstverständlich, und da habe ich gemerkt, okay, der hat das nochmal ganz anders gehört und hat den da eingeheizt, ne? Weil da musste wirklich eine Gedankenerneuerung stattfinden, weil in der Kultur war es oft so, je mächtiger du bist, desto mehr Frauen kannst du haben, und der Pastor ist natürlich der mächtigste von der Kirche. Ja, und deshalb hat er den eingehalten, Mann einer Frau, ne? Hat dann aber auch gesagt, und das fand ich dann wieder sehr steil, ja, du musst erst heiraten, bevor du Pastor werden kannst, weil hier steht ja Mann einer Frau. Da habe ich auch gedacht, oh meine Güte, ja, das ist aber auch schwierig. Das sehe ich jetzt mit meiner Brille ein bisschen anders, ne? Aber wie gesagt, geht es hier um die Abgrenzung zur Polygamie? Oder geht es um den Anspruch, dass zum Beispiel Älteste alle verheiratet sein müssen? Ja? Und das wird unterschiedlich gelesen. Genau. Ja, okay, das möchte ich euch... Ja? Das verstehe ich auch nicht. Die meinst die Macht, die mit den Haaren und dem Kopftuch und der Macht... Das habe ich auch noch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es auch zig Theorien und also es gibt schon manchmal Stellen, da muss ich auch sagen, also bevor ich mich jetzt irgendeiner Theorie anschließe, kann man vielleicht einfach mal sagen, verstehe ich nicht. Ne? Das habe ich auch nie verstanden, was es mit der Macht. Genau. Ist genauso wie wenn Paulus sagt, lehrt euch nicht die Natur, dass Frauen lange Haare haben oder wie geht das, ne? Oder auch die Nazireer im Alten Testament, die besonders geistlichen Männer lange Haare hatten. Verstehe ich nicht. Ne? Also da, genau. Er hat hier zum Beispiel auch, das ist vielleicht noch das Letzte, Umgang mit problematischen Aussagen, da hat er das, wie kämen sonst einige dazu, sich für die Toten taufen zu lassen? Da haben sich also Leute für die Toten taufen lassen und wir wissen einfach nicht, warum. was der Hintergrund war und welche Toten. Und wir wissen es einfach nicht. Bei den Korinthern war es offensichtlich so. Er verurteilt es auch nicht. Das ist auch interessant. Aber da würde ich aber auch sagen, das ist eine Stelle, die es auf sowas anspricht. Und deshalb sollten wir nicht uns für die Toten taufen lassen. Nur weil die Korinther das gemacht haben. Sonst nirgendwo im ganzen Neuen Testament die Rede von. Aber auch da, die neue apostolische Kirche hat da eine Praxis draus gemacht und die lassen sich für die Toten taufen. Ja, also, weil es da steht, ne? Genau. Also auch wieder so ein bisschen müssen wir schauen. Okay, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen sensibilisiert dafür, wie wichtig die Apostelgeschichte ist. Das ist ein wichtiger Punkt heute, dass wir sie nicht als alles als einmalige historische Ereignisse abtun, sondern dass wir danach leben wollen. Ich habe euch ein bisschen sensibilisiert dafür, dass die Briefe, dass man versuchen muss, sich da reinzuversetzen, was da eigentlich das Problem ist, auf das der Paulus eine Antwort gibt, bevor man das auf heute überträgt. Und manchmal wissen wir es auch nicht ganz genau, was da der Hintergrund war. Genau. Und nächstes Mal will ich dann mit euch mal ins Alte Testament. Und da ist ein bisschen das Ziel, dass wir vielleicht ein bisschen besser auch mit alttestamentlichen Texten umgehen lernen, weil die sind ja auch für uns heute manchmal schwierig, wenn sie zum Beispiel sehr gewaltvoll sind. Und sie sind aber auch total, könnten total Gewinn bringen, gerade die Weisheitsliteratur des Alten Testamentes, wenn wir sie richtig lesen lernen auch. Genau. Weil der muss man auch ein bisschen was beachten. Da wird es das nächste Mal drum gehen. Okay, ansonsten, ich freue mich total, dass ihr so gut hier mitmacht und immer mit so vielen Leuten kommt. Und genau, ihr könnt das dann im Podcast noch nachhören. Das werde ich vielleicht morgen dann hochladen. Und ja, danke. Ich wollte heute Abend mal ein bisschen Kollekte einsammeln. Einfach so, ja, weil es die Gemeinde gebrauchen kann und auch für die ganzen Kopien und so, dass ihr einfach ganz, fühlt euch ganz frei, da ein bisschen was zu geben, um die Gemeinde zu unterstützen. Genau. Vielen Dank.